Ein Mensch mit zwei Uhren. Moment, das ist ja typisch. Schon wieder die Pointe vergessen. Ein Mensch mit einer Uhr weiß, wie spät es ist. Ein Mensch mit zwei Uhren ist ständig im Zweifel. Also in Zeiten von Funkuhren mag das nicht gelten, denn die sind ja wirklich auf den Punkt genau gleich. Aber normalerweise ist es eben so. Keine Uhr ist auf die Sekunde und Millisekunde wirklich gleich. Und schon gibt es zwei Möglichkeiten. Und schon ist der Zweifel da. Hat Uhr 1 oder Uhr 2 recht? Heute geht es um den Glauben. Die ganzen nächsten Wochen geht es um den Glauben. Und es geht heute aber um den ständigen Begleiter des Glaubens, um den Zweifel. Die sind wie Zwillinge. Vielleicht war das auch der Grund, warum der Thomas Zwilling genannt wurde. Vielleicht war er gar kein Zwilling von Geburt, sondern dass er immer noch sozusagen die zweite Möglichkeit erwägen musste, dass er immer noch sagen musste, ja, aber vielleicht ist es ja doch anders gewesen. Einerseits ist der Thomas eine tragische Figur, denn er ist einer, der es schwer nimmt, der nicht einfach sich bedenkenlos der Euphorie der anderen anschließen kann und der auch noch Pech hat, weil er ist einer von diesen, die immer dann, wenn was Entscheidendes passiert, nicht dabei sind oder irgendwie zu spät kommt. Andererseits ist er ein sehr ernsthafter, ehrlicher, gründlicher Mensch und ein treuer Mensch zudem. Und später wird er deshalb der Schutzpatron in der Kirche, in der frühen mittelalterlichen Kirche, der Architekten, der Wissenschaftler. Ihr seht ihn oft, wenn ihr große alte Kirchen besichtigt und so Apostelfriese da sind, also so mehrere Figuren, dann ist er der, der dieses Winkelmaß immer so über der Schulter trägt. Man hat das anerkannt, dass Thomas immer erstmal alles wissen musste und alles immer erstmal ermessen musste, bevor er zu irgendetwas Ja sagen mochte. Und er war der Apostel von Indien. Und das war vielleicht auch gut so, denn Indien hatte schon von alters her große, gewaltige Religionen. Da gab es schon, da war nicht Tabula Rasa. Und da brauchte es einen, der erstmal zuhörte und erstmal erwog und erstmal feinfühlig sah, was da war, bevor er seine Botschaft bringen konnte. In der Bibel gibt es Skepsis, nicht nur bei einem Thomas. Denkt an diesen Vater, der sich so dringend wünscht, dass sein Kind gesund wird und doch zu Gott, zu Jesus sagen muss, ich will ja glauben, aber hilf meinem Unglauben, hilf diesen Zweifel irgendwie zu verlassen, wieder neu anzufangen. Da ist ein Petrus, der natürlich glauben will, dass er wie Jesus auf dem Wasser gehen kann. Aber dann kann er es ja vielleicht eben doch nicht glauben, denn das Wasser steht ihm schon bis zum Hals. Und er schreit aus Verzweiflung, Jesus, rette mich. Von Anfang an hat die junge Kirche konstatieren müssen, es gibt die, die begeisterungsfähig sind und es gibt die, die nicht so schnell Anschluss finden. Und der Thomas ist sozusagen der Anwalt derer, die sagen, erstmal stopp, erstmal nachdenken, erstmal nachfragen, vielleicht auch Abstand nehmen, vielleicht auch revidieren von Überzeugungen. Das war ihr, der Mann, der sozusagen für sie sprach. Und im Grunde wissen wir es selbst. Der Zweifel ist die andere Seite des Glaubens. Bei euch allen steht auf der dritten Seite der Bibel schon der Zweifel ausgedrückt. Sollte Gott gesagt haben? Es gibt immer die andere Möglichkeit. Und als Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts können und wollen wir nicht nur einfach glauben. Wir wollen es uns gar nicht einfach machen, sondern wir wollen ja mit Haut und Haaren glauben. Wir wollen ja wirklich innerlich kräftig überzeugt sein. Und darum ist der Glaube, ist der Zweifel im Grunde vielleicht ein Zwischenschritt der Bindung eines Menschen an Gott, der Bindung eines Menschen an den Glauben, der ihn dann ganz und gar erfasst. Der Zweifel muss zu Wort kommen, damit er nicht unter den Tisch fällt und damit er nicht schlimmeren Schaden anrichtet und all das ganze Gebäude des Glaubens zum Einsturz bringt. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, 15 Jahre vielleicht. Joschka Fischer, der damalige Außenminister, saß am Tisch, als die Nationen überzeugt werden sollten, einen Krieg gegen den Irak zu führen. Und er sagte, I'm sorry, but I'm not convinced. Es tut mir leid, ich bin nicht überzeugt. Und es hat sich geschichtlich gezeigt, er hatte recht mit seinem Zweifel. Der Zweifel kann also ein Instrument der Wahrheitssuche sein. Aber das ist er nicht immer. Der Zweifel kann auch genau das Gegenteil sein. Er kann der Hemmschuh sein, der alle anderen Erfahrungen zunichte macht. Er kann das sein, was mich hemmt und überhaupt verhindert, dass ich mich auf Neues und anderes einlasse. Ich habe ein Zitat gefunden von Peter Horton, das fand ich auch wirklich gut. Der schreibt, gewissenhafte Zweifler sind die, die Nacht für Nacht mit brennender Kerze unterwegs sind, um zu prüfen, ob es dunkel ist. Man kann auch aus dem Zweifel, aus dieser Attitüde, ich ziehe alles in Zweifel, eine Marotte machen, ein Lebenskonzept, was alles zerstört. Und derjenige, der sich danach sehnt, irgendwo anzukommen, einen Sinn zu finden und mitglauben zu können, die Erfahrungen anderer teilen zu können und einen Zipfel von der Begeisterung der anderen auch mit zu erwischen, der geht kaputt daran, wenn ihm der Zweifel wieder und wieder alles neu durchsticht und kaputt macht. Und so geht es dem Thomas ja auch ähnlich. Und er kann nicht aus seiner Haut. Überlegt euch, die anderen haben Jesus wahrhaftig gesehen, die haben ihn erfahren, die sind nicht nur überzeugt, die glauben darin, dass Jesus auferstanden ist. Alles hat einen Sinn plötzlich, alles, die ganze schreckliche Karfreitagsgeschichte, die wunderbare Ostergeschichte, alles kommt für sie jetzt hin und sie erzählen Thomas davon und wieder ist er zu spät und wieder hat er es verpasst und er kann die Erfahrung der anderen nicht teilen. Wie ausgeschlossen mag der sich vorgekommen sein? Ich stelle mir das wirklich brutal vor, diese 8 Tage. Und die konnten ja auch nicht wissen, ob Jesus nach 8 Tagen wiederkommt oder gar nicht mehr. Die einen haben die Erfahrung gehabt und er wird immer der Außenseiter sein. Man spürt, wie groß die Sehnsucht des Thomas ist, dass sein Zweifel nicht wahr ist. Und dass die Erfahrung der anderen doch bitte wahr sein möge. Denn er geht ja wieder hin. Normalerweise sollte man annehmen, wenn ich das erlebe, dass die anderen so eine Erfahrung machen und ich verpasse es und ich habe den Zweifel in mir, dann gehe ich doch nicht mehr hin. Ich vermeide doch Kontakte mit Leuten, die mir ständig auf den Geist gehen und mir sozusagen Erfahrungen abverlangen, die ich nicht habe. Aber die Sehnsucht des Thomas, es könnte doch Hoffnung geben. Es könnte doch ein gutes, na Ende will ich nicht sagen, es könnte ein neuer guter Anfang sein. Es könnte Auferstehung geben. Die ist so groß, dass er eben doch wieder die Gemeinschaft mit den anderen teilt. Aber weil er eben nicht aus seiner Haut kann, darum baut er sich eine extra Luxusfalle. Er möchte glauben, aber er sagt, ich glaube das nur, wenn ich die Hand in seine Wunden legen kann. Mit anderen Worten, er will einen Beweis. Und ein Beweis für das, was ich glauben soll, funktioniert nicht. Ich bekomme für die wichtigsten Dinge in meinem Leben, dass jemand mich liebt, dass einer mich annimmt, dass einer auf meiner Seite ist, niemals einen Beweis. Wem kann ich vertrauen? Wem kann ich etwas zutrauen? Wem kann ich wirklich glauben? Das lerne ich als Kind ganz früh und da weiß ich noch gar nicht, was Beweise sind. Und dieser Instinkt leitet mich mein Leben lang immer wieder zu sagen, dem ist traurig, das glaube ich nicht. Aber der oder die scheint mir glaubhaft zu sein, da gehe ich drauf zu. Wenn ich aber sage, ich vertraue nur dem, der mir beweisen kann, dann ist das der einsamste Platz auf Erden, dann kann ich auch gleich auf die Arktis ziehen. Dieser Satz, ich will einen Beweis haben, der macht im Grunde für den Thomas alles kaputt. Genau das, was er sich so wünscht, wird sich nicht erfüllen. Dass jemand ihn bedingungslos annimmt, dass jemand bedingungslos auf seiner Seite ist, das wird nicht passieren. Das kann er ja nicht glauben, weil er das ja schon bewiesen bekommen hat. Vielleicht ein menschliches Beispiel. Wenn ihr in dem Tagebuch der Liebe eures Lebens meint, lesen zu müssen, den Beweis, dass der oder die mich wirklich liebt, das ist so ähnlich. Dann wisst ihr es, ihr habt den Beweis und die ganze Geschichte ist kaputt. Denn ihr habt das Vertrauen und das gegenseitige Zutrauen nicht mehr. Die Antwort Jesu ist besonders, finde ich. Ich verstehe das nämlich nicht als Tadel. Wir haben die Geschichte früher oft so erzählt, als wenn Jesus sagt, ja, lieber Thomas, du glaubst mir, weil du mich gesehen hast, aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Du bist also nur ein Gläubiger zweiter Ordnung. Ich glaube eher, dass Jesus dem Thomas klar machen wollte, wenn du auf Beweisen bestehst, dann bringst du dich um das Beste. Das Glauben erst erfüllt dich. Das Glauben erst kriegt eine Dynamik. Das Vertrauen erst macht eine Bindung zu Gott und zu Jesus Christus und auch zu anderen Menschen, macht da wirklich eine Qualität. Und Jesus sagt, Thomas, dein Herz sehnt sich nach Gewissheit, dass du dazugehörst, dass es Hoffnung für dich gibt, dass dein Glaube nicht enttäuscht wird. Aber das bekommst du nicht, wenn du es schon hundertprozentig weißt, dass es so ist. Sondern du musst dich gefühlsmäßig drauf einlassen. Du musst einen Sprung wagen. Wenn du alles 100% beweist und beweisen kannst, dann bringst du dich um das Beste. Die Kraft des Hoffens, die Bindung, die du dir ersehnst, erfüllt sich ja gerade darin, dass du es glaubst und nicht, dass du es beweisen kannst. Leicht gesagt, schwer getan. Einfach glauben ist nicht. Das ist ein Programm fürs ganze Leben und für die ganze Persönlichkeit. Vielleicht ist der Zweifel manchmal der Zwischenschritt für eine fester werdende Bindung, wie ich das erzählt habe mit der Blume, wo auch Kinder sagen, kann das meine Freundin, mein Freund werden? Es ist wichtig, wie ich vorhin sagte, den Zweifel nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Aber es ist auch wichtig, ihn nicht so wie eine riesige Blumenvase auf den Tisch zu stellen, so dass man die Leute, die um den Tisch sitzt, gar nicht mehr sehen kann. Und dieses Maß zu finden zwischen einem offenen, durchaus im guten Sinne kritischen Geist zu sagen, ich lasse mir jetzt auch nicht jeden Mist erzählen, und doch einer gesunden Haltung und offenen Haltung zur Welt und zu sagen, ich erwarte das Gute und ich vertraue vor allen Dingen im Tiefsten meinem Jesus Christus, dass er mich leitet und hält, auch in den schwierigsten Momenten meines Lebens, in den Momenten, wo ich nichts mehr verstehe. Das ist unser Kampf, das ist Glauben. Glauben ist nicht einfach zu sagen, erzähl mir mal den Inhalt deines Glaubens, ich sage ja oder nein. Sondern es ist ein sich erobern, ein sich erarbeiten, ein sich erkämpfen dessen, was kann die Grundlage, was kann der Halt meines Lebens sein. Man muss sich in gewisser Weise in Gott hinein hoffen und glauben und lieben. Und das ist etwas anderes, als Zweifel zu verneinen, als Zweifel niederzuschreien, als Zweifel moralisch zu bestrafen, als Zweifel platt zu singen oder platt zu reden. Natürlich machen wir das, weil wir uns nach Sicherheit sehnen. Wir möchten zu einem System gehören, die feste Überzeugungen haben. Wir möchten uns an Sätzen festhalten, die uns halten in den schrecklichsten Momenten unseres Lebens. Aber ich sag's euch, da wo am lautesten gebrüllt wird, da wo am wenigsten Zweifel erlaubt ist, die gehen alle irgendwann abends nach Hause und liegen allein in ihren Betten im Dunkeln. Und da hat jeder Zweifel. Wird er mich halten? Werde ich gut genug sein? Wird meine Rettung reichen? Wie wird es sein, wenn ich sterbe? Wird meine Überzeugung dann halten? Bin ich vielleicht doch ein schlechter Mensch? Da können noch so tief die Überzeugungen in uns sein und Gott uns so viel schenken. Aber wir brauchen das, dass wir dann in solchen Momenten flehen und uns an Gott wenden und sagen, halt mich, ich kann mich nicht selber halten. Und natürlich gibt es die Furcht, sich zu irren. Natürlich gibt es die Furcht, getäuscht zu werden, der eigenen oder dem fremden Wahn aufzusitzen. Das ist ja in Maßen auch nicht ungesund. Einfach glauben ist nicht die Lösung. Aber sich entscheiden, an diesen Punkt will ich vertrauen. Das ist das eigentliche Mittel gegen Zweifel, der mein ganzes Leben bestimmt, der mich kaputt macht. An einem Punkt festzumachen und zu sagen, und das will ich jetzt glauben. Glauben ist nicht etwas, was wie so ein Regenguss über einen kommt. Es ist auch eine Entscheidung. Ich greife nochmal auf die Liebespärchen, die ihr vielleicht so kennt, zurück. Als Außenstehender beguckt man das ja und amüsiert sich so ein bisschen und freut sich, wenn die sich so vorsichtig aufeinander zubewegen. Und dann weiß man, irgendwann müssen die beiden zum Point of No Return kommen. Entweder er oder sie muss schon mal wagen zu sagen, willst du mit mir gehen? Wenn die das niemals tun, dann sitzen die in 30 Jahren noch in einer Bank in der Kirche und nichts geschieht. Es muss den Punkt geben, wo man sagt, ich glaube dir deine Liebe, ich glaube dir, ich traue dir. Und diesen Punkt müssen wir im Glauben an Jesus Christus mindestens einmal, vielleicht noch viel öfter wiederholen. Wir müssen uns auf das Sprungbrett trauen. Wir müssen sagen, und jetzt springe ich in deine Arme. Ich glaube dir das, dass du der gute Gott bist, der mich auffängt. Ich glaube dir, dass du meine Schuld vergibst. Ich glaube dir, dass ein ewiges Leben bei dir möglich ist und dass dein Geist mich leiten wird. Das oder dies will ich jetzt ab heute glauben. Ich will es für wahr annehmen und ich will etwas Lebendiges daraus machen und gestalten. Und dann, ich denke, das können viele unterstreichen. Wenn wir diese Entscheidung gefällt haben, dann beginnt Gewissheit. Der Thomas musste gar nicht mehr in die Wunden Jesu fassen. Er hat an dem Punkt entschieden, jetzt glaube ich es auch. Gut, können viele sagen, er hat es ja auch vor Augen. Aber einer wie Thomas hätte sich auch noch ausrechnen können, dass das eine Erscheinung ist oder ein Geist oder sonst was. Aber er hat sich entschieden, das will ich nicht, sondern ich will ihm glauben, Jesus Christus glauben, dass er das Leben zurückerobert hat und dass er wirklich da ist. Dann kommt Gewissheit, aber niemals Sicherheit. Sicherheit ist die Gefahr, alles zu verlieren. Gewissheit ist das kleine, kleine Brett, an dem wir uns festhalten, auf das wir vertrauen und das uns trägt, wenn die riesige Welle des Zweifels auf uns zurollt. Dieses schmale Brett Gewissheit, das gezimmert wird aus dem Entschluss, ich will vertrauen, ich will das glauben. Dieses kleine Brett, das hält uns und trägt uns, bis wir an den Strand gespült werden des ewigen Erkennens, wo kein Zweifel mehr sein wird. Amen.